Wenn ich eines Tages vor dem Ende stehe und dann noch klar im Kopfe bin, dann werde ich sagen können, mein Gott, ich bin mit diesen Menschen einmal um die Welt gereist, habe alle Länder besucht, auch wenn ich mich jetzt hier nicht aus Frankfurt wegbewegt habe. Was kann es noch mehr an Reichtum geben?
Ich bin Johanna und in meinem Podcast Schneegestöber spreche ich mit Menschen aus Frankfurt am Main. Ich erfahre etwas über ihr Leben und ihre Sicht auf die Stadt. Denn jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder einzelne Teil der Stadt. In der heutigen Folge spreche ich mit Lucia Klöcker. Mit 60 Jahren hat sie sich ihren großen Traum von der eigenen Buchhandlung erfüllt und hat seitdem im Oeder Weg ihr zweites Zuhause gefunden. Sie erzählt mir, wie sie vor 37 Jahren nach Frankfurt gekommen ist, was sie an der Stadt am Main so schätzt und wie sie die Welt nach Frankfurt holt. Nehmt euch am besten ein wenig Zeit und lauscht in Ruhe dieser Folge. Viel Spaß dabei. Ja, Lucia, es freut mich total, dass wir jetzt die Aufnahme nachholen können. Wir hatten es ja schon zweimal, glaube ich, vorgehabt und dann hat es vor Weihnachten doch nicht mehr geklappt. Aber wir befinden uns jetzt in der Buchhandlung Weltenleser im Oeder Weg und ich freue mich total auf das Gespräch. Die Buchhandlung Weltenleser gibt es jetzt seit 2014, ist das richtig?
Das stimmt, seit 7 Jahren, ganz genau. Das heißt, ich hatte in Börsenblatt gelesen, dass der damalige Besitzer und Betreiber des Antiquariats, der Rabe, dass er schließen würde und habe dann ein Wochenende drüber geschlafen und habe dann am Montag mit meiner Freundin und ja Miteröffnerin dann montags die Buchhandlung aufgesucht hier und dann haben wir gefragt, ob das wirklich stimmen würde, dass das Antiquariat aufgegeben würde. Und so habe ich dann gleich bei dem Vermieter angerufen in Stuttgart und gesagt, dass ich an dem Laden lokal interessiert sei. Ja, und so sind wir jetzt seit 7 Jahren, fast im Mai wären es dann 7, sind wir hier im Oeder Weg 40.
Sofort zugeschlagen, also damals.
Genau.
Aber gab es den Wunsch schon länger, eine Buchhandlung aufzumachen?
Genau, den Wunsch gab es schon seit eigentlich schon ganz lange. Frau Klees und ich hatten immer so ein bisschen davon geträumt, eines Tages eine Buchhandlung aufzumachen. Und ja, und dann konkretisierte sich dieser Wunsch im Jahr 2012, sodass ich dann anfing, einen Fernlehrgang zu machen am Media Campus in Seckbach, um mal ein bisschen eine Ahnung davon zu bekommen, was das heißt, Buchhandel. Und ja, habe dann 1,5 Jahre diesen Fernlehrgang gemacht und noch bevor ich mein Endexamen hatte, hatte ich ja dann schon eben hier den Mietvertrag geschlossen. Und ja, dann gab es kein Zurück mehr, was ich auch nicht bereue.
Hm. Genau, die Buchhandlung ist hier im Oeder Weg, im Nordend. Hattest du vorher schon einen Bezug zu Frankfurt, beziehungsweise hattest du das ja auf jeden Fall, aber du wohnst ja nicht direkt in Frankfurt, ne?
Nein, wir wohnen in Bad Homburg. Genau. Zum Oeder Weg hatte ich sehr wohl einen Bezug, weil wir, mein Mann und ich, sind 1984 nach Frankfurt gekommen, eher berufsbedingt und ich natürlich als Ehefrau. Und wir wohnten in Eckenheim und unser Weg zu Fuß in die Stadt führte immer durch den Oeder Weg. Also wir wohnten so zwischen Hauptfriedhof und Bertramswiese. Und was sehr schön war. Und so lernten wir also den Öderweg kennen. Damals gab es auch ganz, ganz viele kleine, besondere Geschäfte, die sehr schön waren, sodass man also auch zum Schaufensterbummel hierher kommen konnte. Aber es gab eben so viel Interessantes hier, wo man einkaufen konnte. Auf jeden Fall, der Öderweg gehörte von jeher zu den Straßen Frankfurts, die mich immer fasziniert hatten, auch weil es so bunt ist hier. Ja, und jetzt ist es natürlich ganz besonders schön, weil ich hier sein darf mit der Buchhandlung.
Ja, toll. Gibt es noch andere Ecken in Frankfurt, die dir von Anfang an gefallen haben?
Ja, die Tönnesgasse. Die liebe ich auch ganz stark. Natürlich Leipziger und Schweizer Straße. Das sind eben so Straßen, die sehr, ja, wie ich immer sage, sehr bunt, sehr belebt sind, wo ganz vieles zusammenkommt. Man sieht die unterschiedlichsten Menschen da, man sieht die unterschiedlichsten Geschäfte, unterschiedlichsten Angebote. Ja, das sind so vier Straßen, die ja mein Herz irgendwie immer ein bisschen höher schlagen lassen, weil es da so spannend ist. Aber insgesamt, ich liebe Frankfurt und muss sagen, ich bereue es wirklich keine Sekunde, dass wir hierher gezogen sind, obwohl uns damals 1984, als alle hörten, so unsere ehemaligen Kommilitonen und Verwandte und Bekannte, ach, ihr geht nach Frankfurt, mein Gott, wie furchtbar in diese Verbrecherstadt, da ist doch nichts los und das ist also so hohe Kriminalität. Wir waren ganz offen, mein Mann und ich, und wir kamen hierher und waren ganz neugierig auf das, was sich hier alles bieten könnte, würde, und zogen mit unserem bisschen, was wir so hatten, in den nach Eckenheim, in den bunten Weg, wo wir eine Wohnung gefunden hatten. Und ich war wirklich von Anfang an begeistert von den Menschen. 3 Jahre, nachdem wir hierher gezogen waren nach Frankfurt, kam unser Philipp zur Welt. Und dann lief ich da mit dem Kinderwagen um die Bertramswiese herum. Und es stellte sich heraus, dass also auch noch 3 andere Mütter ihre Babys im Kinderwagen um die Bertramswiese herum spazieren fuhren. Und wir kamen ins Gespräch. Und aus diesen Gesprächen entwickelte sich eine so innige Freundschaft, dass wir also wirklich alles mehr oder weniger zusammen ertragen haben. Die unsere Ehemänner, wie sich herausstellte, arbeiteten 18 Stunden am Tag und wir waren mehr oder weniger alleinerziehende Mütter. Also haben wir gegenseitig auf die Kinder aufgepasst, während die einen einkaufen waren oder ihren Arzttermin oder sonst was erledigen mussten. Und es ist bis heute eine wirklich wunderbare, man kann nicht mehr sagen enge Freundschaft, weil wir doch ein bisschen auseinander wohnen. Zwar wirklich nicht weit, aber jeder hat so seinen Lebensweg dann beschritten und mit Kindern und allem, was dazu gehört. Aber wir sind nach wie vor, ja, uns herzlich und innig zugetan. Und das muss ich sagen, ist etwas, was mich und auch meine Beziehung zu Frankfurt geprägt hat. Ja. Und dann muss man dazu sagen, ich meine, seit 1984 bis jetzt, das sind 37 Jahre. Mhm. Das ist länger. Ich habe in Frankfurt und bei Frankfurt länger an einem Ort gelebt als sonst in meinem Leben, an einem Ort, wo auch immer. Und das prägt einen.
Ja, es ist ja ein Traum, was du erzählst, ne? Dass man so toll empfangen wird von den Menschen und dann eben auch so großartige Freundschaften sich aufbauen. Das ist ja dann wirklich Ankommen in einer Stadt, ne?
Das ist in der Tat Ankommen in einer Stadt. Und ich kann nur sagen, dass also auch das Ankommen hier im Oederweg mit der Buchhandlung eine ähnliche Erfahrung war. Ich kann gar nicht genug von unseren Kunden, von den Begegnungen mit den Kunden, mit den Menschen hier im Oederweg schwärmen. Und ich muss auch was erzählen. Also wir waren gerade 2-3 Monate hier mit unserer Buchhandlung, kam ein Herr und sagte, ach, er kam mit seiner Tochter, weil er ein bestimmtes Buch suchte und auch mal reinschauen wollte und so. Und erzählte von einem Straßenfest, das hier in einer der Straßen stattfand, in der Heinestraße. Und dann sagte, ach, wollen Sie denn da nicht teilnehmen, irgendwie da mitmachen? Und mittlerweile gehören wir sozusagen zur Heinestraße dazu. Das ist so unglaublich herzlich. Ja, die Kinder, die hat man jetzt natürlich groß werden sehen, die da ganz klein dann noch fast rumgekrabbelt sind jetzt kleine Kunden hier. Und muss ich sagen, sowas zu erleben, das ist ein richtiges Geschenk. Das ist ein richtiges Geschenk, ja. Und auch unter den Geschäftsleuten, man hilft sich. Ach, haben Sie mal Kassenrollen, mir sind die ausgegangen, oder könnten Sie mal, ich weiß nicht was, oder... Und wenn ich was zum Dekorieren des Schaufensters brauchte, bin ich rübergegangen, habe gesagt, ich würde jetzt das Thema gerne machen. Haben Sie nichts für mich? Und dann wurden dann Sessel rübergeschleppt und Tischchen und ach, ich weiß nicht was alles. Ja, also auch da, dass man sich so aushilft oder was weiß ich, wenn dort drüben dann das Thema Grillen war oder irgendwas Besonderes, dann geschaut, haben Sie nicht irgendwelche Bücher, die dazu passen könnten und so. Und das, ja, ich weiß nicht, ob das überall so ist. Ich glaube nicht, dass in der Goethestraße so ist, aber hier in, ich habe nichts gegen die Goethestraße, im Gegenteil, ist ja alles schön, es gehört auch alles dazu. Aber diese Lebendigkeit, die ist hier so im Oederweg und so stelle ich mir das auch in der Tönnesgasse oder in meinen so kleinen Straßen vor.
Ja, ich glaube, du warst 60, ne, als du die Buchhandlung aufgemacht hast. Nun könnte man ja sagen, andere Leute gehen da so langsam in Rente oder denken daran. Warum entscheidet man sich dafür, in dem Alter in den Einzelhandel zu gehen? Und das hat ja schon was mit viel arbeiten und lange stehen und ich habe ja auch eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht.
Ja, wunderbar.
zu tun. Genau. Also es ist ja schon auch körperlich anstrengend. Warum trotzdem Buchhandel? Warum nochmal ein Geschäft öffnen? Und
ja, also ich habe ja immer gesagt, ich habe mir einen Traum erfüllt. Ja, was es wirklich bedeutet, Davon hatte ich keine Ahnung. Und wie anstrengend es wirklich ist. Ja, es ist ja nicht nur so, dass man da hinter der Theke steht und sitzt und dann ein Buch über die Theke reicht und dann in die Kasse tippt. Nein, es ist wirklich körperliche Arbeit, ja, und es hat damit zu tun, dass man da nun auch Kisten schleppt und dies und jenes. Aber es ist bei mir auch so, dass ich putze und auch meine Beete versorge vor und hinter der Buchhandlung. Das alles ist irgendwie eine Einheit. Und manchmal bin ich wirklich, gebe ich zu, rechtschaffen müde. Nun bin ich eben nicht mehr 60, sondern schon 67. Aber ja, ich möchte es nicht missen, ja, weil es so unendlich viel gibt, mir gibt. Mhm. Ja, diese Begegnung mit den Menschen, die Gespräche, alles, was ich im Laufe der Zeit von den Kunden gelernt habe. Man darf diese Menschen hier empfangen, begrüßen und dann da sitzen und all das erleben, was sie zu erzählen haben. Und es wirklich die unterschiedlichsten Menschen aus Taiwan, aus China, aus Nepal, aus Korea, aus den USA und aus Afrika und Australien und ganz Europa. Mhm. Diese Erlebnisse möchte ich im Leben nicht missen. Ich werde sie nicht niederschreiben können, weil ich das nicht kann. Ja, ich schließe sie so in mich und in meine Erinnerungen ein. Und wenn ich eines Tages vor dem Ende stehe und dann noch klar im Kopfe bin, dann werde ich sagen können, mein Gott, ich bin mit diesen Menschen einmal um die Welt gereist, habe alle Länder besucht. Auch wenn ich mich jetzt hier nicht aus Frankfurt wegbewegt habe, was kann es noch mehr an Reichtum geben? Ja, ja, so ist es.
Toll. du holst die Welt nach Frankfurt im Endeffekt, ne? Und das zeigt sich ja auch im Namen Weltenleser und in dem Konzept, ne, was du, genau, was du machst. Vielleicht kannst du darauf noch mal kurz eingehen. Also du hast ja die verschiedenen Titel nach Kontinenten bzw. Regionen der Welt geordnet, ne? Und
genau. Und innerhalb der Kontinente natürlich nach Ländern. Ja, und die Bücher werden dorthin gestellt, wo die Handlung des Buches spielt. Ja, und so gibt es eben Geschichten aus der ganzen Welt. Und ich bin gerade dabei, ein Buch zu lesen, das ich neulich hier aufgestellt hatte und von dem mir ein Herr erzählte, dass seine Frau es gelesen und geliebt hätte, und habe am Wochenende angefangen zu lesen in dem Buch. Ich bin jetzt fast durch, weil ich durchgelesen habe, und es hat mich nach Afghanistan geführt. Ich bin jetzt im Moment so ein bisschen in Afghanistan, in einem winzig kleinen Dorf, und finde es total faszinierend, obwohl das, was da in dem Dorf geschieht und sicherlich auch noch mehr geschehen wird, nicht gerade so schön ist. Aber es ist so geschrieben, dass man sich sehr, sehr gut vorstellen kann, wie das Leben der Frauen dort ist, wie das Leben überhaupt ist. Mit den Taliban, mit den Amerikanern, die ja nun alle bald abziehen werden, wie das dann sein wird, werden wir sehen, ob dann noch geschrieben wird. Ja, und wenn man dann diese Geschichten liest, dann denke ich mir, das könnte ich wahrscheinlich, wenn ich da so als Tourist durch das Land führe, gar nicht so sehen und erleben. Ja? Hm. Also, was kann einem Besseres passieren in so einem Falle, als diese wunderbaren Bücher zu lesen?
Ja, ein Tor zur Welt.
Ein Tor zur Welt, ganz genau. Ganz genau. Ich hatte in meiner Au-pair-Mädchenzeit das wirklich große Glück, in eine Familie zu einem älteren Ehepaar zu kommen, das sich mit Literatur befasst hat und wo man mir sehr viel zum Lesen gab, und zwar eben auch Literatur aus der ganzen Welt, wo man mich auf dies und jenes aufmerksam gemacht hat. Also wenn ich das alles so betrachte, denke ich, bin ich sehr reich beschenkt worden in meinem Leben.
Und ja auch ein bisschen, also was mich noch interessiert, du hast dann Jura studiert, ne?
Ich habe Jura studiert, genau. Und ich bin nach Genf, also wieder nach Freiburg zurück, habe dort gewohnt bis zum Ende meiner Referendarzeit. Und nach meinem zweiten Staatsexamen bin ich mit meinem Mann, da sind wir in die USA, nach Austin, Texas gegangen, weil mein Mann ein Stipendium für ein Masters-Programm hatte. Und da ich nicht arbeiten durfte und nicht wusste, was ich da machen sollte, habe ich dann eine Doktorarbeit geschrieben über US-amerikanisches Konkursstrafrecht. Mhm. Ja, und so habe ich dann, dann meine ganzen Forschungen da gemacht in diesem Jahr, in dem mein Mann seinen Master gemacht hat. Mhm. Und habe dann, als wir nach Frankfurt kamen, außer der Wohnung zu tapezieren, auch noch promoviert und dann hier mein Rigorosum gemacht, zumindest im öffentlichen Recht. Und nachdem ich meine Doktorarbeit abgegeben hatte, 1986, kam noch, zwei Monate später unser Sohn Philipp zur Welt. Und zwei Jahre später dann der jüngere Sohn David. Und ab da war es vorbei mit der Juristerei, weil er ja auch die Nacht zum Tag gemacht hat. Und ich dann merkte, dass meine Kräfte und meine Konzentration schwanden und ich mich eben um die Kinder kümmern musste. Und so kam ich dann immer mehr und mehr raus aus dem Thema Juristerei. Und was mir am Anfang ziemlich schwer fiel, dass ich nun den Beruf, dem ich ja seit meiner Kindheit entgegengeträumt habe, Juristin zu werden, dass ich den mehr oder weniger dahinschwinden sah, weil es wichtig war, dass ich mich um die Kinder kümmerte. Und so habe ich mich dann im Kindergarten engagiert und Kirchengemeinde und in der Schule. Ja, und dann die Schwiegereltern gepflegt und meine Mutter, sie alle dann bis zu ihrem Ende begleitet, und irgendwann mal waren alle sozusagen aus dem Haus. Und dann habe ich gedacht, gut, das kann es jetzt nicht gewesen sein. Und dann habe ich die Buchhandlung aufgemacht. Wollte ich dann auch was für mich tun, und in die Juristerei zurückzukehren, hätte bedeutet, dass ich wahrscheinlich, ich weiß nicht, den Schönfelder hin und her geschleppt hätte in der Kanzlei und noch ein paar Fotokopien gemacht hätte. Weil wenn man so lange draußen ist, da bleibt nicht viel hängen. Und da ich immer viel gelesen habe und mich für Bücher interessiert habe, habe ich gedacht, gut, dann kann ich das vielleicht mit einem anderthalbjährigen Fernlehrgang doch versuchen. Mhm. Und unterstützt von Frau Klees haben wir das dann hier gemacht.
Toll. Ich finde, das ist eine Geschichte, die total Mut macht, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen sich kitschig anhört, aber so dieses, wenn der eine vorgeschriebene Weg, den man sich vielleicht so gedacht hat, nicht funktioniert, dann kann es vielleicht auch über einen Umweg oder auch wenn es eine Weile dauert, kann es vielleicht noch einen anderen Weg geben. Und ich finde auch so diesen Satz, es ist nie zu spät, seinen Traum zu leben, trifft es irgendwie. Und
ja, und ich denke mir, also wenn ich jetzt irgendwann mal zu alt für meine Buchhandlung sein sollte und noch einigermaßen klar im Kopf bin, habe ich schon ein neues Projekt, das ich...
Und zwar?
Ich möchte gerne eine Fotografielehre machen oder Fotografierlehre machen, weil ich das total spannend finde, zu fotografieren. Ich kann nicht fotografieren, außer mit meinem Mobiltelefon. Aber ja, ich habe spannende Fotografen so erlebt. Und es ist großartig, was man da machen kann. Ich werde auch sicherlich keine künstlerisch wertvollen Fotos machen können. Aber es macht so unendlich viel Spaß, da durch so eine Kamera zu gucken und zu schauen, was da alles möglich ist. Das wäre auch für mich, also würde ich auch etwas für mich tun. Und könnte mir das sehr gut vorstellen, auch mit meinem Mann zusammen da Dinge zu kreieren, die uns beiden Spaß machen. So unterhalten wir uns jetzt über die Bücher, über Kunst und es ist ganz interessant, dass jeder da auch einen anderen Blick und Blickwinkel hat. Naja, also auch das ist nicht so spät.
Ja, schön, total schön. Auch überhaupt das ganze Leben lang so offen zu sein und neugierig zu sein und Lust zu haben auf neue Dinge und eben nicht zu resignieren oder ab einem bestimmten Punkt zuzumachen, wie es ja manche Leute tun, das finde ich so großartig.
Es gibt sicherlich unendlich viele Menschen, die Ideen haben und gerne was tun würden. Es ergibt sich nicht immer so, wie es sich jetzt bei mir ergeben hat, ja. Dass ich da dann relativ frei war und ja auch ziemlich blauäugig war, denn diese ganze Verantwortung finanziell und überhaupt das gar nicht vielleicht so bedacht hat, das hätte mich vielleicht zögern lassen, sondern dass Frau Klees und ich hier gedacht haben, wir machen das jetzt und natürlich auch ein gewisses Glück hatten, dass wir jetzt nicht davon jetzt leben mussten. Ja, das muss man eben auch sehen.
Auf jeden Fall, finde ich, merkt man die Leidenschaft der Buchhandlung auch an. Also ob es die Veranstaltungen sind oder die Kooperationen, auch mit dem HR machst du ja was zusammen.
Genau.
Lesungen, ganz viele Veranstaltungen oder auch, wenn es jetzt nicht geht, dann eben Online-Veranstaltungen. Also ich finde, man merkt, dass da diese Leidenschaft hintersteht.
Die ist da.
Das einfach von innen kommt, ne? Dass man jetzt nicht sagt, okay, ich mache jetzt ein Geschäft und mache mal eine Konkurrenzanalyse und guck, wie will das die Zielgruppe haben, guck erstmal nach außen und richte mich dann danach, sondern eben genau andersrum, ne? Dass es so von innen kommt. Und genau. Ich finde, das spürt man so.
Ich kann nur das machen, was ich kann. Und wenn ich gucke, was machen die anderen und dies und jenes, führt das dazu, dass ich wahrscheinlich komplett verunsichert bin und dann nicht mehr weiß, was will ich eigentlich. Zum Beispiel, ich habe eine Freundin, die mit mir diesen Fernlehrgang gemacht hat. Sie ist 10 Jahre jünger als ich, hat auch eine Buchhandlung aufgemacht in Nordrhein-Westfalen in einem kleinen Ort. Und das muss ich sagen, das fand ich total, total mutig und faszinierend und finde es großartig, wie sie kämpft und macht. Und also mit ihr tausche ich mich aus. Ansonsten möchte ich gar nicht wissen, ja, was andere machen, weil schon allein die Tatsache, wenn sie mir erzählt, was sie alles macht, denke ich immer, mein Gott, wie macht sie das? Und ich sagte immer, wie machst du das alles? Ja, weil sie wirklich im Wesentlichen alleine kämpft. Und sie steht morgens mit ihrem Mann um 4 Uhr auf und backt Quiche und Kuchen, die sie dann auch noch verkauft nebenher. Ja, und die Leute können dort Kaffee und Kuchen zu sich nehmen, während sie in den Büchern schmökern. Und sie kann die Menschen faszinierend und was sie alles auf die Beine stellt. Ja, sie ist so diejenige, mit der ich mich austausche und wo wir uns, sofern ich ihr einen Tipp geben kann, gegenseitig Tipps geben. Und ja, und ich bin wirklich voller Bewunderung für die Buchhändler, egal wo sie sind und egal wie sie in Konkurrenz zu mir stehen oder stehen könnten, was sie tun. Ich habe wirklich große Hochachtung, denn es gehört, wie sie ja nun selber wissen, weil sie ja nun eben diese Ausbildung auch haben, es gehört so unglaublich viel Idealismus dazu.
Ja, das stimmt.
Ja, und wenn ich meine Kolleginnen sehe, die, ach, wenn sie mit den Kunden sprechen, wie sie strahlen und von den Büchern, die sie gelesen haben und die sie empfehlen, wie sie mit Herzblut da erzählen, ja, das kann man nur machen, wenn man Bücher liebt und diesen Beruf liebt. Ja.
Ja.
Ja, deshalb ist es ein schöner Beruf und ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf.
Toll. Haben Sie oder hast du vielleicht zum Abschluss noch Buchtipps von aktuellen Büchern vielleicht, die du gerade so empfehlen kannst?
Ja, also was ich, wie gesagt, das eine Buch, das ich jetzt gerade lese und das mir wirklich gut gefällt, ist von Amy Waldman oder Waldman, wie immer man das ausspricht, Das ferne Feuer. Das hat mir oder gefällt mir wahnsinnig gut. Dann habe ich ein Buch, wenn man wirklich etwas nicht schwere Kost lesen, also vom Thema her, sondern möchte mich amüsieren, aber es ist ein gutes Buch. Dann ist das Ariane oder Ariane von Anne im Dörlemann Verlag erschienen.
Worum geht's in dem Buch?
Ach, wundervoll.
Ganz groß, ganz grob.
es spielt 1919 in Russland und ist ein erotischer Roman. Heute würde man schmunzeln bei der Bezeichnung erotischer Roman. Aber damals war es bestimmt ein Skandal. Eine junge Frau hat ihre Schule gerade beendet, 17, 18, und statt zu heiraten und verheiratet zu werden, beschließt sie zu studieren. Sie wird dann auch von der Tante unterstützt und geht nach Moskau. Und sie ist eine faszinierende junge Frau, die angeblich an so ungefähr an jedem Finger mindestens einen Liebhaber hat. Ja. So, sie geht nach Moskau und lernt im Theater einen Mann kennen, der neben ihr sitzt während der Vorstellung. Und sie lernt ihn lieben und er verliebt sich auch in sie und sie haben eine Beziehung, aber sie gestehen sich nicht ein, dass sie den anderen lieben und dass sie auch von ihm geliebt werden wollen. So, und dann geht diese Beziehung hin und her. Beide sind aufeinander eifersüchtig, denn sie erzählt immer von ihren ganzen Beziehungen und er hat auch Beziehungen. Und eines Tages, nach ungefähr 3 Jahren, hält er das nicht mehr aus und sagt, sie müssen sich jetzt trennen. Und ja, sie willigt ein. Sie würde ja nicht einen Schritt tun, um ihm wirklich zu gestehen, obwohl ihr das Herz blutet. Mhm. Ja, er verabschiedet sich und sie begleitet ihn zum Zug und sie hat ihm gesagt, wenn du gehst, bevor du wegfährst, verrate ich dir ein Geheimnis. Und das tut sie dann. Mehr verrate ich nicht.
Jetzt wird's spannend. Ja. Gibt's denn Pläne, die du noch hast mit der Buchhandlung Weltenleser, was ihr noch machen wollt, also wenn es denn auch wieder möglich ist?
Also wir haben jetzt natürlich Frankfurt liest ein Buch mit Herrn Setzepfand und den Text aus dem Buch von Frau Demski wird der junge Moretti lesen, der Sohn des Schauspielers Moretti, Lenz Moretti, der hier an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst Schauspiel studiert. Und er wird den Text lesen und Herr Setzepfand wird uns durch die Zeit, in der der Scheintod spielt, führen. Das wird am 9. passieren, am 9. Juli. Und dann haben wir im Juni eine Lesung mit Eric Plamondon. Das ist ein kanadischer Schriftsteller, der, das findet am 11. Juni statt und hat einen Krimi geschrieben, der aber in Kanada spielt und weil ja nun Kanada das Gastland der diesjährigen Buchmesse hoffentlich wirklich in Präsenz ist, hatte ich schon letztes Jahr vor, dass er kommt, aber dann war Corona so, dass alles gesperrt war. Aber diesmal wird er kommen und wir werden eine Lesung machen mit ihm. Und da wird er sein Buch vorstellen. Also schon mal ein Kanadier. Und eigentlich hatte ich natürlich allerlei gedacht, dass wir im Herbst dann uns vornehmen und das muss ich alles noch besprechen und dann hoffe ich, dass wir wirklich hier ja, wirklich die Gäste hier in der Buchhandlung empfangen können.
Es sind ja wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viele Ideen, also und Pläne und schon umgesetzte Dinge, was ich auch total großartig finde, dass man gerade in dieser Zeit eben nicht ohnmächtig wird oder ja, dann eben nichts tut, sondern trotzdem was plant und trotzdem umsetzt und wenn es eben auch nur über Zoom oder sonst was geht und eben ja, alles alles nutzt, was geht und soweit geht, wie man darf, so ungefähr. Und das finde ich auch total toll, weil das eben auch so was Positives hat und positiv in die Zukunft und es geht weiter und es geht voran und den Kopf nicht hängen lassen.
Ich glaube, das wäre das Schlechteste, den Kopf hängen zu lassen und nichts zu tun, sondern nein, man muss etwas tun, man muss den Menschen zeigen, hier kommt, ihr könnt raus. Du sagtest vorhin, das Buch, das Tor zur Welt, mit den Büchern, den Menschen zeigen, hier, es gibt noch was, was ihr erleben könnt, auch wenn es jetzt vielleicht physisch nicht möglich ist, aber ihr könnt was anderes sehen, ihr könnt was anderes hören, als nur da zu sitzen und sich zu beklagen. Und ich kann das natürlich verstehen, dass alle Menschen irgendwie ein bisschen müde sind. Aber es gibt Möglichkeiten, positiv zu sein und sich auf das Morgen zu freuen.
Lucia, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich wünsche dir noch ganz viel Kraft und tolle Erlebnisse in der Buchhandlung.
Danke.
Und freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich erzählen durfte und auch dir mit deinen weiteren Gesprächspartnern viel Freude.
Vielen, vielen Dank.
Das war die 12. Folge von Schneegestöber. Heute habe ich mit Lucia Klöcker gesprochen. Ich finde es faszinierend, wie viel Energie sie hat und dass ihr die Ideen nie ausgehen. Schaut gerne mal in die Buchhandlung Weltenleser rein und lasst euch inspirieren und taucht vielleicht mit einem Buch in neue Welten ein. Ihr findet die Buchhandlungen im Oederweg 40 in Frankfurt. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du bist auch beim nächsten Mal wieder dabei. Schneegestöber kannst du auf allen Podcast-Portalen abonnieren. In Folge 9 spreche ich mit Jan König, der als Poetry Slammer davon berichtet, wie er zurzeit ohne Bühne lebt. In Folge 10 erzählt mir Sandra Maravolo von ihrem legendären Frankfurter Sexshop Inside Her. Ich freue mich immer über Feedback und Bewertungen und natürlich auch über Sterne bei Apple Podcasts. Schau auch gerne auf dem Instagram-Kanal schneegestöber-podcast vorbei und schreib mich gerne an, wenn du Ideen für bestimmte Gäste hast. Jede Schneeflocke ist Teil des Schneegestöbers, jeder einzelne Teil der Stadt.